Universität Hamburg.
Zwei Intentionen. Das erste, ich bin zurzeit viel eingeladen an Hochschulen, wo ich MOOC-Vorträge halten sollte oder MOOC-Beratung. Und dann frage ich immer mal, warum wollt ihr eigentlich einen MOOC machen? Und dann oft kommen die am Ende und sagen, ach ja, stimmt, wir wollen doch Blended Learning machen oder Flipped Classroom. Auf der anderen Seite sind MOOCs zurzeit ein trojanisches Pferd. Der Shea hat es vorhin gut gesagt, lasst uns das nutzen. Also wir kommen momentan an Menschen ran, an Hochschul-E-Leitungen, die sich nicht so sehr für E-Learning interessiert haben, aber plötzlich für MOOCs. Und es ist ein trojanisches Pferd, in dem ich einreiten darf und dann mache ich die Tür auf. In der konkreten Beratung auf der Didaktikebene sage ich oft, lass uns doch mal vergessen, ob ihr einen MOOC machen wollt, ich stelle Ihnen mal Fragen. Da hat Ulf Ehlertz jetzt nachher berichten, die Crane Colony hat einen ziemlich spannenden Beitrag in der Equal-Plattform gemacht, wo sie einfach mal Items dargestellt hat, mit denen sie normale E-Learning-Kurse, Blended-Learning-Kurse entwickelt. Und so machen wir das zurzeit auch. Und dann gucken wir, ob ein MOOC rauskommt und dann welche Art. Also, dass wir eben wieder bottom-up vorgehen. Auf einer hochschulstrategischen Ebene stelle ich das ein bisschen anders dar. Die Hochschulen müssen gucken, warum machen sie eigentlich einen MOOC? Mal mitmachen ist so eine Dimension, alle wollen dabei sein, die Amerikaner machen es, die großen Unis machen es. Das ist die eine Dimension und die andere Erfahrung sammeln. Aber wenn ich das dauerhaft machen will und mehrfach in Mengen, muss ich mich irgendwann fragen, warum soll eine Uni, also zum Beispiel Uni Frankfurt, 20, 30, 40, 50.000 Menschen der Welt beglücken? Und das war schon, als ich den ersten, ich habe 2 MOOCs durchgeführt, 10 MOOCs, das waren 2 Tage die Woche. Ich habe das mit Jochen Robes den ersten gemacht, das waren 2 Arbeitstage die Woche, die wir da so im Schnitt, wir waren froh, als es rum ist, geht, glaube ich, jeden MOOC-Macher so. Und die Frage ist, warum soll die Uni Frankfurt mich bezahlen, dass ich einfach Menschen in der Welt versorge, selbst wenn man die komplett skalierbar macht. Eine andere Dimension, die vielleicht ganz spannend ist zurzeit, viele fahren am 27.11. nach Berlin, Stifterverband CRE. CRE geht momentan noch mit der Vision rum, die so skalierbar zu machen, dass ich gar keine Betreuung mehr brauche. Komplett mit adaptiven Lernsystemen, gar nicht mehr mit Videos. Also auch das System reagiert und betreut und gibt mir passende Aufgaben auf meinen Lernpfad. Das heißt, wir haben einen Ansatz, den wir in den 80ern, 90ern schon diskutiert haben. Wird jetzt gerade wieder attraktiv, die mit E-Learning so lange dabei sind. Kennen die Diskussion. Tübingen war mit dem IWM da auch stark schon dabei. Und das ist so eine Dimension, auch zu gucken. Und da haben wir so viele spannende Fragen auf der Ebene von Geld und auf didaktischer Ebene und strategischer. Das ist gerade eine sehr, sehr aufregende Zeit. Hintergrund für diesen Vortrag ist, wir haben ein Projekt. Jetzt fange ich wirklich an. Mit Olaf Gauss bin ich heute hier. Wir sind zu dritt in dem, also wir sind quasi Uni Magdeburg, Uni Dortmund und Uni Frankfurt. Wir haben ein BMBF-Projekt im Topf Wissenschaftsökonomie. Wir untersuchen, wie weit Unis, Hochschulen generell, auch FHs, Geschäftsmodelle anwenden, sei es für interne Leistungsverrechnungen, sei es für Angebote nach außen, sei es, dass E-Learning-Einrichtungen Geld nehmen, sei es, dass sie Zentren haben, die Geld nehmen. Denken die überhaupt entrepreneurhaft und haben die überhaupt Geschäftsmodelle für Leistung nach innen und nach außen? Das untersuchen wir einfach. Und dann kamen die MOOCs und das bietet sich ja unglaublich an, da auch mal die MOOCs anzuschauen. Ich habe jetzt 2 Dimensionen, das kann man verspringen. Jeder Artikel beginnt damit. Spannend ist, dass wir im Verhältnis zu Lehrveranstaltungen in Deutschland gesamt, ich weiß nicht, wir müssen mal ausrechnen, vielleicht 1% MOOCs haben, denke ich mal, aber der Medienhype in keinem Verhältnis zu den realen Veranstaltungsmengen stehen. Also ich mache MOOCs, bin da auch eher so ein bisschen, ja, wie eben die Wortmeldung, gar nicht mehr so dabei. Ich habe 2 Dimensionen dabei, Dimension 1 stelle ich vor, die 2. Olaf Gauss, MOOC als Anbieter, die Hochschulen bieten MOOCs an, die brauchen Geschäftsmodelle und wir haben die MOOC-Portale, die haben Geschäftsmodelle. Ich glaube, das muss man trennen, das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ich gehe mal in den ersten Blick rein. Vor 2009 haben wir mal einen Artikel geschrieben, was kostet eigentlich E-Learning, wie kann ich es überhaupt rechnen, und haben so eine Dimension aufgemacht, die Nutzen kann man kaum quantifizieren, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Quantifizierbarkeit und das, ich gehe die nicht alle durch, aber an manchen Stellen muss man ehrlich sein und sagen, ich will zum Beispiel Kompetenzzuwachs im Team oder ich will neue Zielgruppen gewinnen, das sind die Marktchancen. Ich denke, MOOCs haben momentan ein hohes Potenzial, Weiterbildung quasi zu initiieren und zu sagen, ich erreiche neue Leute. Ich will die Lehrqualität steigern, da sehe ich nicht unbedingt die MOOCs. Ich sehe momentan, werden MOOC-Diskussionen geführt, aber in Wirklichkeit eigentlich ein Flip-Classroom-Konzept. Also dass man sagt, ich mache MOOC für meine Uni, als Studenten an meiner Uni, das wäre ehrlich zu sagen, das ist ein Flip-Classroom-Konzept. Und dann zu überlegen, was mache ich eigentlich mit den Externen, da sehe ich zurzeit manchmal eine Vermischung von der Diskussion. Weil wenn ich ein Konzept mache nur für Externe, habe ich ein anderes didaktisches Konzept, als wenn ich immer noch sage, ich habe hier auch Präsenz. Das wird manchmal vermischt. Imagegewinn ist, glaube ich, momentan eins Nummer eins Faktor. Das wird manchmal nicht so offen zugegeben, wenn ich dann die Diskussion an den Hochschulen habe. Ich mache eine Tagung am 13., 14. Dezember in Frankfurt und versuche gerade, Hochschulen zu gewinnen, ihre MOOC-Strategien offen zu legen. Ich weiß, einige sind dabei, ist ganz schwer, jemanden zu gewinnen. Ich sage momentan, die Vorbereitung der Tagung wäre eigentlich der spannende Teil, was da so an Diskussionen geführt wird. Ich glaube, ehrlich wäre es zurzeit manchmal zu sagen, wir wollen Erfahrung sammeln, wir wollen Image gewinnen und vielleicht Richtung Weiterbildung zu gehen. Und Flexibilität, direkte Einsparungen sind, glaube ich, kaum einer Hochschule zu erwirtschaften, aber eventuell als Volkswirtschaft, also wir könnten noch eine Dimension Volkswirtschaft reinnehmen, da ist ja auch dieses Demokratisierung durch MOOCs. Vor kurzem war die GEZ mal bei uns, die wollen, die afrikanischen Universitäten, die brauchen dringend Content, die wünschen sich, dass deutsche FHs in Englisch Vorlesungen aufzeichnen, nach Afrika liefern und die vor Ort die Präsenz machen, also B-MOOCs nach Afrika, ja, das ist ein Riesenbedarf, die haben die brauchen 400.000 Ingenieure in den nächsten 5 bis 10 Jahren und schaffen es aus eigenen Ressourcen 50.000 auf höherwertigem Niveau zu produzieren und hätten hohes Interesse, auch in strukturschwachen Regionen Präsenz dazu zu organisieren, zum Teil nicht Unis, zum Teil würden Firmen das gerne machen. Für die sind MOOCs auch eine Entwicklungschance, aber das ist eher in einer Dimension noch höher auf volkswirtschaftlicher Ebene. Ich hatte es gesagt, das sind, glaube ich, die ehrlichen Antworten und eventuell die, wenn wir den Flip Classroom mit reinnehmen, den ich gerne trennen würde. Jetzt nehmen wir mal einen MOOC auseinander. Also Firmen sind da viel radikaler als Unis. Wenn ich jetzt einen MOOC mal auseinandernehme, wo lässt sich Geld verdienen? Habe ich verschiedene Mehrwerte, die ich anbiete. Ich habe den Content, ich habe die Betreuung, das wird oft noch gemischt. Ich habe heute Morgen, wollte ich Jochen, ich habe die Idee zum Flip MOOC. Wir können ja auch mal machen, wir lesen ein Buch und treffen uns für Diskurs im Netz, statt Live-Session ist Vortrag und dezentral asynchron quasi die Übung. Wir haben das mal genau umgekehrt gemacht. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch beim Frühstück. Wir hatten mal ein Buch lesen lassen und uns dann live getroffen und das Buch diskutiert. Also das wäre auch mal eine Chance, quasi das zu nutzen. Aber das geht wahrscheinlich nicht mit 20.000 Leuten. Zertifizierung ist momentan Nummer eins Sache, wo man sagt, dafür nimmt man Geld, da sind sich viele einig, der Share hat es ja auch gebracht, wer das Zertifikat will, zahlt. Die Idee wäre auch eine Betreuung zum Beispiel, zu sagen, macht Premium-Betreuung. Es gibt die unbetreuten Foren, aber wer Betreuung möchte, macht es. Wo das nicht im MOOC-Kontext zurzeit gemacht wird, ist an der TU Berlin. Die bietet mit Mumio diese Mathekurse an und die nehmen ja auch dafür Geld, dass 24 Stunden, 7 Tage oder ich glaube von morgens bis 8 bis abends 8 Studenten von verschiedenen Unis reinkommen können und wie im Callcenter Betreuung durch Mathestudenten bekommen und dafür zahlen Unis Geld. Also wir Uni Frankfurt haben das auch eingekauft für unsere Naturwissenschaftler. Wäre auch eine Form, ich nehme Geld für die Betreuung, die höherwertig ist als die, die kostenfrei angeboten wird. Einige MOOC-Anbieter sind total stolz, dass sie komplett betreuungsfrei MOOCs machen. Also ich bin momentan in ein paar Diskussionen. Es gibt hier in Deutschland jemanden, der ist stolz darauf, dass er nicht betreut. Ja, gab es auch ziemlich heiße Diskussionen. Die Idee ist Content. Herr Scheer hat es jetzt nicht so offen gesagt. Ich hatte mit Herrn Zimmermann mal ein Gespräch von Open Course World. Da ist auch eine Idee, Content von Hochschulen einzukaufen, an Firmen weiterzuverkaufen, indem man den packaged, ja, indem man eben neu schneidet und Betreuung dazu verkauft. Ist auch eine Perspektive, die auch eine Hochschule im Weiterbildungsbereich eingehen könnte. Den Hochschulcontent verkaufen. Das O für Open ist das am meisten in Druck. Also eigentlich trauen wir uns nicht richtig, das wegzustreichen, wollen es halten und versuchen Geld zu nehmen, ohne dass das O fällt für Open. Das ist ganz spannend, das offene Content O. Ganz große Frage zurzeit für Hochschulen, bleibe ich auf meiner Plattform oder gehe ich raus? Der Bruch ist, wenn ich rausgehe auf Coursera, Versity, Open Course World und andere, dass ich meinen eigenen Studenten nicht mehr auf der Plattform abhole, wo sie mit den anderen Kursen sind, aber ich erreiche andere. Und was man ja vor allen Dingen einkauft, ist das Marketing neben der Infrastruktur. Die eigene Hochschule wird ja nicht immer 20.000, 30.000 neue Teilnehmer extern hosten. Das ist nicht jedes Rechenzentrum begeistert. Aber der Bruch, den ich erlebe, ist, dass die Eigenstudentenschaft eine neue Plattform nutzen muss. Aber was man in Wirklichkeit da holt, ist eben eher das Marketing. Und da gucken wir im zweiten Teil des Vortrags rein. Und hier ist noch die Diskussion, ich kann Zusatz verdienen, Herr Scheer hat es erwähnt, die großen amerikanischen MOOC-Anbieter nehmen die Lernerdaten. Ich selbst habe in den USA studiert, ich glaube, das ist ein komplett anderer Bildungsmarkt. Wenn man in Amerika das Studium verlässt, hat man einen Job. Die Firmen kommen an die Unis und holen sich da die Leute ab. Das heißt, das hat in Deutschland in den letzten Jahren ein bisschen Einzug gehalten, in den letzten 10 Jahren mit diesen Assessments und diesen Firmenmessen. In den USA ist das gängig. dass die Firmen sich auch über bezahlte Diplomarbeiten die Leute von den Unis schon wegfischen, die Guten. Und was online passiert, ist nur eine Erweiterung dessen, was schon längst in Präsenz auch an den Hochschulen da stattfindet. Und ich glaube, das ist auch eine Kultur, die dort gelebt wird, die für uns jetzt neu ist. Ich sehe immer diese Empörung, wie Lernerdaten werden verkauft. In der amerikanischen Kultur ist es schon viel etablierter, auch in Präsenz. Jobvermittlung, Online-Coachings, das Jobprofil machen, das sind, glaube ich, Angebote, die eher auf den Portalen stattfinden werden, als dass eine einzelne Hochschule das macht. Aber auch eine einzelne Hochschule könnte in dem Bereich Geld nehmen für Coachings oder Profilbildung und so weiter. Ja, und wir gehen jetzt mal weiter. Ich glaube, in dem Moment, ich habe momentan so einen Punkt, dass Hochschulen überlegen, bleibe ich bei uns, gehe ich zum deutschsprachigen Portal nach Amerika. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Geschäftsmodelle der amerikanischen Portale kennen, bevor wir wirklich dort unsere MOOCs anbieten. In Deutschland haben wir zurzeit 2 mit Aversity Open Course World, die lassen sich noch gut durchblicken, deren Geschäftsmodelle, wobei ich weiß nicht wie zu Ende gedacht, die welche haben, Scher hat's offen zugegeben, dass er noch nicht wirklich eins hat. Für EMC ist ein Zuschussgeschäft, die machen genug woanders Geld, Aversity hat noch Venture-Kapital. Wir gucken jetzt nach Amerika mal, da gebe ich an Olaf Gauss, weil die haben auch Geschäftsmodelle, wo die Deutschen hingucken werden, um Geld zu verdienen und sich da Vorbilder nehmen werden. Und bevor ich hier weggehe, nochmal der Hinweis, ich habe ein paar Flyer hier, 13. 14. Dezember in Frankfurt. Ja, dann gucken wir auf die Portale, Olaf.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Claudia, vielen Dank für sozusagen den ersten Teil. Und das ist ganz interessant, dass man sagen kann, ja, im Grunde genommen bewegen wir uns in einem interdisziplinären Kontext. Und das Gespann Bremer-Gauss ist sozusagen auch ein interdisziplinärer Kontext, aber hat auch gemeinsame Wurzeln, weil ich in den 90er Jahren auch das Vergnügen hatte, in der Hochschuldidaktik tätig zu sein. Und dann bin ich sozusagen auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, zu den Ökonomen. Und wie eben schon eingeführt wurde, bewegt sich unsere Fragestellung im Rahmen eines Projektes Universities as Enterprises. Und da möchte die Politik, und eben kam aus dem Plenum schon die Frage nach der Politik und der Rolle der Politik in Bezug auf die MOOCs, da möchte die Politik eigentlich wissen, wie können wir herausfinden, ob Hochschulen, insbesondere Universitäten, eigentlich Geschäftsmodelle haben, schon, vielleicht auch ohne es zu wissen, oder sie entwickeln. Und da gibt es eben die 3 Missionen, die wir untersuchen und die auch untersucht werden sollten. Die Mission Forschung, die Mission Lehre und die Mission Transfer, was in der Regel so Wissens- und Technologietransfer genannt wird. Ja, und dann haben wir uns das Modul Lehre angeschaut und haben gesagt, Mensch, da passiert ja im Moment etwas, nämlich sowas wie eine Internationalisierung. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Lehr-Lern-Umgebungen anzubieten über Anbieter, die stationiert sind im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten, die aber weltweit ausstrahlen. Und ein Ökonom würde sagen, tja, da wird gerade ein Markt abgesteckt. Da wird ein Markt gemacht. Und wer möchte eigentlich alles dabei sein? Und wenn ein Markt abgesteckt werden soll, dann kostet das Investitionen. Und in anderen Staaten, in anderen Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, gibt es eben dieses berühmte Venture Capital und Risk Capital, was hier in Deutschland nur in einem geringeren Maße zur Verfügung steht. Und deswegen haben wir hier das Bild einer Khan Academy von edX und Udacity, insbesondere auch Minerva, die antreten mit einem Full-Private-Concept, was so viel sagt wie, wir wollen eigentlich gar keine staatliche Unterstützung mehr haben, aber wir möchten dann auch mit unserem Konzept gerne ein Vollverdienst- und Full-Profit-Konzept anbieten, und zwar weltweit, stationiert mit 9 Universitäten, mit Privatuniversitäten, an ausgesuchten und interessanten Orten um den Globe. Ja, ich werde jetzt nicht dazu kommen, das in extenso zu sagen, aber vielleicht in den verbleibenden 2 Minuten nochmal eben so einen kleinen Überblick zu geben, wie eigentlich das Konzept ist und die Überlegung ist. Man sieht hier die eben genannten Anbieter, die sich die Frage gestellt haben, wollen wir eigentlich profitorientiert sein oder wollen wir das nicht sein? Und wenn wir es sind, sind wir in der einen oder anderen Form eigentlich eine Bedrohung für die traditionelle Universität. Und die Bedrohung für die traditionelle Universität sehen wir da und könnte dort passieren, wo sich die Hochschulen als reine Content-Provider entwickeln, die sozusagen das Wissen abgeben, ohne selbst eine eigene Position und ein eigenes Konzept im weltweiten E-Learning zu entwickeln. Im Moment ist diese Frage offen. Wir sehen aber, dass es sowas wie ein strategisches Leveling gibt, wo wir sagen, ja, die kleineren und mittleren Universitäten halten sich aus dem Thema im Moment noch raus. Erstens, weil sie kein Investment machen können, aber zweitens auch, weil ihnen das Risiko zu hoch ist, solche Investments zu machen, denn man weiß nicht, wie solche Trägerplattformen wie Coursera und edX, um auch mal an einer Stelle einen ökonomischen Terminus technicus zu benutzen, performen werden. Und andererseits gibt es aber eben die großen Universitäten in den USA, die dafür eigene Risikokapitalfonds haben aus Stiftungsgeldern, die eben diese Investitionen machen und sagen, na schauen wir mal, wenn es schief geht, ist das Geld weg, das haben wir übrig, wenn es funktioniert, sind wir von Anfang an vorne mit dabei gewesen. So, und da sieht man eben das, was August Scheer auch gesagt hat, es ist eine Hype-Kurve möglicherweise gewesen. Wir sehen, dass die Teilnehmer in diesen MOOCs tatsächlich mit hohen Abbrecher- und Durchfallquoten zunächst teilgenommen haben. Wir sehen aber auch, dass es Reaktionen darauf gibt, das zu nivellieren und Ausgleiche zu schaffen. Insofern ist das ein Self-Learning-System, was wir hier sehen. Dies ist die These, ich fasse sie in einem Satz zusammen. Die These des Arbeitspapiers ist, dass wir sagen, im Augenblick stellen wir fest, eine Hybridisierung der Geschäftsmodelle. Und die Hybridisierung bezieht sich darauf, dass wir im Moment erfolgreiche, internationale, vor allem amerikanische Premier League-Universitäten sehen, die sich mit großen Plattformanbietern zusammentun, um möglichst viel Markt international, weltweit abzudecken und Studierende zu gewinnen, insbesondere auch Studierende mit einem enormen Zuwachs in Ländern, die wir bisher auf solchen Plattformen nicht gesehen haben, weil sie keinen Zugang hatten. Das heißt Indien, Nordafrika, China, diese Bereiche. Das hätte ich Ihnen gerne noch vorgestellt, dazu kommt es jetzt nicht mehr. Das ist das Business Model, von dem wir glauben, dass es den Überlegungen zugrunde liegt und wie man es erklären kann. Da bin ich aber für Fragen offen und könnte das nochmal zeigen. Ja, und letztlich John Markov, den ich eigentlich wegen eines Zitats hier habe, wenn es um die Frage geht, wie messen wir denn eigentlich den Erfolg von Online Education? Wir messen ihn, weil wir jetzt das erste Mal die Gelegenheit haben, über MOOCs, dort wo E-Learning online stattfindet, ein Scaling zu machen. Und das Scaling heißt, wir können weltweit nachhalten, wer nimmt teil, unter welchen Bedingungen wird teilgenommen, mit welchem Erfolg und wie können wir uns sehr schnell verbessern. Und das ist eine Wachstumsvoraussetzung für jedes Geschäftsmodell. Und deswegen ist damit zu rechnen, nach unserem Dafürhalten, dass wenn der Hype sich nicht in sich zusammenfällt und das anhält, wir hier nachhaltig mit dieser Erscheinung rechnen müssen. Was für Deutschland passiert, ist eine offene Frage. Das interessiert uns auch ganz besonders, ist aber ein neues Thema. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.